Dann können wir von mir aus los. Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 112. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client. Nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts oder nach Overcast oder Podbean oder vielleicht hört ihr uns mit Pocketcasts an oder wie auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Vielleicht seid ihr einfach nur auf unserer Webseite. Wer weiß. So oder so, wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der
Johannes,
der Martin,
der Mike
und ich, der Ferdi. Ja, was machen wir denn heute?
Wir beantworten die Frage, welchen Podcast-Client Fische am liebsten benutzen.
Welchen?
Spotify.
Okay.
Und fertig.
Nachdem wir diese Frage, die allen unter den Nägeln gebrannt hat, beantwortet haben, unterhalten wir uns heute über ein Thema, das haben wir schon mal vor Jahren ein wenig angeschnitten in ähnlicher Form und heute machen wir das nochmal. Und zwar, wir reden über Popkultur-Universen, in denen wir gerne mal ein Rollenspiel oder Tabletop-Spiel spielen würden. Genau, ich möchte kurz noch ein wenig die Rahmenbedingungen abstecken. Also, es darf ein Spiel sein, das es schon gibt in einem Popkulturuniversum, in dem es nicht angesiedelt ist. Es darf ein Spiel sein, das es schon gibt in einem Popkulturuniversum, in dem es angesiedelt ist. Es darf eine Kombination sein, die es noch gar nicht gibt oder das gleiche mit Rollenspiel. Wir sind quasi völlig frei. Es geht einfach darum, was würden wir gerne mal spielen, welches Universum, das es schon gibt oder auch nicht. Klar?
Okay. Klar. Wir labern einfach.
Ja, denke auch, das ist einfach...
Die Umschreibung, oder?
Das Thema ist weit genug gefasst, ja, genau. Ja, genau. Also, Popkultur-Universen, in denen wir gerne mal ein Rollenspiel oder Tabletop-Spiel spielen würden. Wer mag anfangen?
Tja.
Man sieht das ja nicht, wenn der Marc hier im Hintergrund den Arm ständig hochstellt und sagt, Ferdi, nimm mich!
Ja, dann Marc, hau raus.
Trainer. Tatsächlich, ich habe dann so ein bisschen nachgedacht und es gab auch schon ein paar Nennungen innerhalb der Hobbyisten, ohne jetzt hier spoilern zu wollen. Und irgendwie bin ich drauf gekommen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich neulich mich drüber unterhalten habe. Und ich dachte, Fluch der Karibik.
Mhm. Sehr gut.
Das sind ganz lustige Filme. Und ich glaube, dieses Setting an sich.
Die Karibik halt.
Ja, Karibik, Piraten und so.
Ja.
Grundsätzlich geht bestimmt auch als Tabletop. Wobei ich, glaube ich, auf ein Rollenspiel in der Richtung mehr Lust hätte.
Mhm.
Und dann gibt es ja auch noch so großartige Spiele und humoristische Verarbeitung wie beispielsweise Monkey Island.
Oh ja. Oh, da gab es auch, ich meine, letztens gab es sogar einen Kickstarter zu so einem Monkey Island-esken Tabletop-Spiel. Ich habe vergessen, wie es hieß.
Oh.
Ah, das habe ich vergessen, muss ich nachgucken.
Okay, das war mir tatsächlich nicht bewusst.
Aber jetzt, wo du sagst, ja, das gab's und das hat mich sogar interessiert gehabt. Ha, Ja, aber cool.
Er hätte auf jeden Fall auch die Chance als RPG für so ganz weirde Piratenklassen und so.
Ja, also tatsächlich, man müsste wahrscheinlich schon die Fluch der Karibik-Variante so ein bisschen, weil da gibt's ja dann auch irgendwann dieses Seemonster und Co., damit man halt nicht nur vielleicht ein reines Piratenabenteuer spielt, wobei man da vielleicht auch Lust drauf haben kann, kann natürlich auch sein. Aber ich meine, mit ein bisschen Geister und Skeletten und Flüchen und sowas bringt, glaube ich, ein bisschen mehr Potenzial noch mit.
Jetzt hatte ich ja in dem Pitch für diese Folge hatte ich ja geschrieben, was wäre denn das wichtigste Merkmal dieses Universums, das das Spiel auf jeden Fall transportieren muss?
Gute Frage. Ich glaube, so eine Art Schiffkampf, wobei das dann vielleicht auch schon wieder in Richtung Tabletop. Aber wir hatten ja, wie hieß das, was wir gespielt haben im Weltall?
Starfinder.
Starfinder. Da gab es ja auch quasi so eine Art Schiffkampf-Ding.
Mhm.
Also sowas wäre, glaube ich, schon ganz klassische Piratending.
Mhm.
Sei es nun gegen Seemonster oder gegen andere Schiffe oder sowas vielleicht.
Ich dachte, das wichtigste Merkmal, das es transportieren muss, ist Aztekengold.
Verfluchtes Aztekengold.
Ja, schon.
Ganz wichtig. Und rum. Und Gläser voll Dreck.
Es muss halt diesen Geist einfangen von Fluch der Karibik. Also nicht so ein reines, ernstes Piraten-Setting, sondern tatsächlich eins, wo halt auch so ein bisschen ausholt.
Also das romantisierte Piraten-Setting halt, also quasi.
Ja, ich frage mich halt, inwieweit du damit Freebooters Fate schon Überlappung hast. Das hat halt nicht so den Schiffskampf.
Stimmt, tatsächlich mit Freebooters Fate kommst du ja schon so ein bisschen
ja.
auf der Tabletop-Seite auf jeden Fall, glaube ich, ein wenig in die Richtung, was das Setting angeht auch.
Und du hast halt auch so Missionen, die halt gewisse Ziele haben, wie jetzt irgendwie so Schätze bergen oder sowas. Es geht nicht allein darum, die genische Fraktion auszulöschen, das ist das Interessante.
Mhm. Also für mich wäre bei dem Rollenspiel, das, was es transportieren muss, wäre so ein subtiler, übernatürlicher Einschlag. Ja, also ich meine, ja, gut, bei Fluch der Karibik ist der gar nicht mal so subtil, aber dass du halt, also du findest bei...
Ja, zu Beginn aber schon deutlich subtiler. Also
was meinst du?
Gerade im ersten Teil ist ja schon, gut, klar, es ist dieses verfluchte Gold, aber es ist halt so ein...
Genau.
Niemand weiß so richtig, warum, es wird einfach nicht erklärt, sondern es existiert halt, also das ist einfach so ein...
Genau, das finde ich, vor allem im ersten Film, den ich persönlich am besten finde, was es ausmacht, ist ja, dass es, du hast keine Zauberer oder Magier so im engeren Sinne, sondern du hast halt diesen Fluch, der irgendwie so einigermaßen, wie soll ich sagen, ohne dass jemand aktiv quasi arbeitet, über diese Schiffscrew herfällt und so. Das ist das, was ich meine. Und dieses passiv übernatürliche, finde ich. Das müsste transportiert werden. Das macht halt das Setting irgendwie so geheimnisvoll und so spannend.
Ja. Ich nenne das gern die Herr der Ringe-Magie.
Ja, genau.
Was genau das ist, dass man halt Magie nicht direkt sieht, aber sie ist halt da. Sie wird nur impliziert.
Ja.
Aber dass das Gold magisch ist, sieht man dem Gold ja nicht an.
Richtig.
Dass das verflucht ist, ja.
Das Gold ist halt erstmal da. Genauso wie der Ring der Macht hat seinen eigenen Willen, aber du merkst ja nicht, genau.
Ja.
Das finde ich auch ganz großartig, ja.
Ja, also das ist, niemand wirft Feuerbälle durch die Gegend.
Ja.
Ich meine, es gibt Ausnahmen, ja, wenn jetzt irgendwie Schwerter leuchten oder so, aber die sind wirklich sehr selten gestreut. Und das ist halt das, was auch bei dem Fluch der Karibik der Fall ist. Du wirst später, in späteren Filmen wird es ein bisschen mehr.
Was aber das, finde ich, auch dann wieder kaputt macht. Also das ist halt,
ja.
Deswegen ist der erste, weil der...
Genau.
Weil... Jack Sparrow oder hier
Will Turner.
Genau, Will Turner, die sind alle, das sind normale Menschen halt. Das sind normale Leute, die halt dieses Abenteuer erleben.
Es würde auch funktionieren, wenn die Piraten nicht untot wären.
Richtig.
Finde ich.
Richtig. Ja. Der Fluch müsste trotzdem da sein, aber ja.
Man könnte das Setting auch ein bisschen umschreiben und ohne, dass die halt einfach das besorgen müssen, das Gold, warum auch immer, dass die jemand erpresst, keine Ahnung, aber dann müssten sie nicht untot sein dafür. Aber es ist natürlich Disney-Gag, dass man dann halt,
ja.
Dass sie dann Skelette sind und plötzlich die Kanonenkugel durch sie durchfliegen und solche Sachen, das geht halt nur, wenn sie tatsächlich untot sind.
Ja.
Aber schon richtig, man hat dieses, es ist halt einfach da, aber es ist auch für die Beteiligten erstmal komplett übernatürlich.
Ja.
Und für die auch nicht erklärbar, oder? Auch für die Betroffenen ja nur erklärbar, ja, wir haben halt dieses Gold gestohlen und seither sind wir scheinbar irgendwie verflucht und niemand weiß so richtig, weshalb genau oder wer diesen Fluch oder sonst irgendwie, sondern nur klar, ja, wir müssen halt jetzt irgendwie dieses Gold wieder einsammeln im Endeffekt.
Es müsste halt Bonus geben für besonders piratige Slapstick-Einlagen.
Könnte natürlich auch ein spannendes Rollenspiel sein, wo man die andere Seite quasi spielt, also die Verfluchten. Und du versuchst, da hast du nämlich auch gleich deine Kampagne quasi für dich vorgeschrieben, weil du versuchen musst, sämtliche Münzen wieder einzusammeln. Also.
Nicht treiben, Raketti.
Das wär schon eine coole Mechanik, die man da reinbringen könnte, ja.
Also, liebe Hörer, falls jemand von so einem Rollenspiel-Setting weiß oder ähnlichem, sagt uns bitte Bescheid.
Rein für piratige Sachen gibt es auch 5th Edition Material und gar kein schlechtes. Ich habe vergessen, wie die Settings und so weiter heißen, aber die Settings sind ja sowieso nicht das, was er will.
Gibt es nicht irgendwie so Pirates of the Seven Seas?
Es gibt.
Oder Seventh Sea?
Seventh Sea, das ist generell ein Rollenspielsystem von, ich habe vergessen, wie der Typ heißt. Das hat auch viel davon, wobei das, also ich habe es nie gespielt. Ich hatte mir mal so einen Quickstart runtergeladen, wo das gekickstartet wurde damals. Und es hat mir so semi gefallen. Es war irgendwie, ja, es wollte sehr narrativ sein, aber dann war es doch zu verregelklausuliert, fand ich und so. Aber der Kickstarter war fürchterlich erfolgreich. Und die liefern auch, glaube ich, nach 10 Jahren immer noch Material aus, weil sie so viele Stretch Goals hatten.
Okay.
Also,
ja, aber offensichtlich gab es da ja eine Lücke dann dafür.
Ja, das gibt's. Aber es gibt, wie gesagt, auch 5th Edition Material dafür. Also ich glaube, vor allem dafür, also für hier Fluch der Karibik würde sich, glaube ich, 5th Edition auch wunderbar eignen. Könnte man prima machen, glaube ich. Man muss halt die Klassen anpassen, natürlich. Aber,
ich könnte mir Fluch der Karibik auch in so einem Dings, wie heißt das, auf Fate oder diesem Powered by the Apocalypse, wo es immer so mit der Zeit immer weiter eskaliert. Mhm. Dieses Apocalypse World ist, glaube ich, das ursprüngliche System davon.
Ja.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, warum nicht? Okay, also Fluch der Karibik. Schöner Pickmark. Möchte noch jemand?
Nee, ich denke, das war's.
Okay. Das war's. Gut, dann hat uns gefreut. Nee.
Also, kommt tatsächlich vom Christian der Pick. Und zwar hätte er sich gewünscht, dass es ein Rollenspiel im Mass Effect-Universum gibt. Und das Mass Effect-Universum kennt man von den drei Computerspielen, die eine in sich geschlossene Geschichte erzählen, wo man halt als Spectre-Agent das Universum im Endeffekt retten muss, weil es alle 50.000 Jahre von einer Rasse ausgelöscht wird, die da immer wiederkommt und meint, das wäre das total Tolles, wenn man da dann neu anfangen wagt. Ah, hoffentlich habe ich nicht gespoilert, aber ich glaube, es ist schon alt genug.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das Spiel nie gespielt, Martin. Jetzt werde ich es nicht mehr spielen.
Und die Idee ist halt, dass man selber so ein Spectre-Agententeam zusammenstellen könnte, das Aufträge im Rahmen der Friedens sozusagen macht. Und da gibt es auch Organisationen, die dagegen arbeiten. Für die könnte man auch Aufträge erfüllen oder machen. Und was ich daran interessant finde, ist, dass es viele Rassen hat, die untereinander Konflikte haben, aber selber irgendwie so miteinander auskommen müssen. Also da zählen zum Beispiel auch, also mein Beispiel wäre jetzt die Quarianer und die geht dazu, die geht zum Maschinenwesen und waren früher Bedienstete der Quarianer und wurden von ihnen erschaffen und haben dann aber den Aufstand gemacht und sind eine eigenständige Rasse und die Quarianer leben dafür jetzt in Generationenschiffen und ziehen durchs Weltall. Und da kann man sich dann entscheiden, wenn man den Geth hilft und für die arbeitet, dann würde man praktisch den Quarianern nichts Gutes tun oder da, sagen wir mal, Einfluss einbüßen und eben auch andersrum. Und das gilt für fast alle Rassen in dem Universum, dass die, wenn man den einen hilft, ist man so ein bisschen bei den anderen in der Kreide und da könnte man gucken, ob es nicht interessante Missionen gibt, die man daraus machen könnte. Das wäre, denke ich, schon ganz cool. Jedenfalls hat mir diese Art von Mechanik gut gefallen, als ich das Spiel selbst gespielt habe. Und das würde ich im Rollenspiel, weil wir jetzt über hatten, was man am liebsten transportiert sehen möchte, das würde ich gerne transportiert sehen. Dieser Einfluss aufs Universum, dass du, wenn du eine Mission erfüllst, sich was anderes ändert. Das haben viele Rollenspiele, das, wenn wir zum Beispiel irgendwie so an, was haben wir gespielt? War das auch Starfinder? Nee, das war nicht Starfinder, mit diesen, wo wir in Südkorea waren. So ein Science-Fiction-Ding.
Das war
Cyberpunk, oder?
Cyberpunk, genau. Ja, ja. Nee. Wo waren wir da?
Nee, das hieß doch anders.
Nee, Gene Funk
hieß Gene Funk, ah, Gene Funk.
Gene Funk 2090 oder sowas.
Gene Funk 2090. Auf jeden Fall gab es da ja auch so, wenn man der einen Gang hilft, dann war man bei der anderen Gang praktisch durch. Und so in der Richtung stelle ich mir das da auch vor. Plus, dass das Mass Effect-Universum ziemlich cool ist und coole Rassen hat.
Klingt gut, wenn du das so erzählst. Was ich verstanden habe, ist ja diese verschiedenen Fraktionen, die es gibt und dass du immer, wenn du einem hilfst, bei dem anderen in Ungnade fällst oder sowas, das ist das, was du meinst, was auf jeden Fall transportiert werden müsste.
Genau.
Ja, also finde ich cool. Wenn das glückt im Spiel, dann ist es natürlich super. Ja, das ist dann top.
Ja.
Das ist eine Riesenherausforderung für den Spielleiter, finde ich.
Ja, das ist richtig. Ja. Da muss das Rollenspiel den Spielleiter mit Mechaniken unterstützen. Das ist ja das, was fehlt. Weil wenn du das alleine machen musst und dir überlegen musst, okay, der gehört zu dem, der Rasse und dann findet er das nicht gut, dann ist das schwierig. Aber wenn du da irgendwie so eine Software hast oder irgendeine Art von Mechanismus, der das steuert, dann ist es einfacher, denke ich. Dann kann man das eher im Überblick behalten, weil du willst nicht ständig dran denken müssen, okay, ich habe das ja auch bei diesen Margrave-Abenteuern, die wir in D&D gespielt haben, gibt es eine ähnliche Mechanik. Wenn du was Gutes tust für den Wald, sammelst du Bonuspunkte beim Wald. Wenn du was jemandem hilfst, der mit dem Wald verbunden ist, dann sammelst du wieder Bonuspunkte für den Wald. Wenn du aber, was weiß ich, Bäume niederhackst oder irgendwas niederbrennst, dann kriegst du wieder negative Punkte im Wald. Und der Wald selber stellt sich dir dann je nachdem mehr oder minder in den Weg, je nachdem, wie gut deine Reputation ist. Und das im Hintergrund zu machen, ohne dass die Spieler es merken und das aber auch nicht zu vergessen, ist was, was echt aufwendig ist.
Aber ich glaube, das kann dir das Spiel gar nicht abnehmen eigentlich. Also ein PC-Spiel kann, aber ich glaube mechanisch, ja, also ich würde es nicht...
Wie gesagt, bei dem Margrave ist es ja so, da musst du dann selbst an verschiedene Tabellen und die ändern sich auch je nach... Also das Das liefert dir verschiedene Tabellen mit. Und dann kannst du praktisch einen Wert bestimmen in deiner Gruppe. Und je nachdem treten halt mehr oder minder schwere Ereignisse ein.
Hm. Ja, so hat es Gene Funk auch gelöst, dass du dann, je nachdem, wie gut oder schlecht du bei einer Gruppe dastehst, reagieren sie halt unterschiedlich, wenn du auf ihrem Gebiet aufkreuzt.
Ja, und mindestens das würde ich mir wünschen. Es ist natürlich ätzend, das zu pflegen, da stimme ich zu.
Genau.
Wobei, da muss man ja auch ein bisschen unterscheiden bei Rollenspiel, wie vorgegeben das Ganze sein soll. Also wenn man jetzt tatsächlich im Sinne von ja, einer relativ vorgegebenen erzählerischen Kampagne das mal davon ausgeht, dann bewegt man sich ja schon in einem etwas gefestigteren Rahmen. Und da in Richtung von genau diesen Sachen zu gehen, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so schwierig. Also da dann zu sagen, okay, bis zu einem gewissen Punkt in der Geschichte bist du jetzt vorangeschritten und dein Standing mit den Fraktionen sieht so und so aus, weil halt die Missionen, die man für die erledigen konnte, ja vorgegeben waren im Endeffekt. Mhm. Und jetzt eröffnet sich halt für dich an diesem Punkt quasi die vierte von sechs Möglichkeiten sozusagen. Ja. Mhm. Also in diese Richtung, ich glaube, das war das, was du gemeint hast, Ferdi, mit in Richtung Computerspiel, da kommst du ja schon hin, ob das für ein komplett freigestaltetes Universum, sage ich mal, wo du quasi deine eigenen Geschichten drin erzählen kannst, so gut funktioniert, das ist tatsächlich dann, also da müsstest du ja bei jeder Mission sozusagen dir überlegen, okay, welche Auswirkungen könnte das jetzt auf das große Ganze haben?
Ja, genau.
Ja.
Und dann fängt es irgendwann an, schon schwierig zu werden, weil dann gibt es ja im Endeffekt keine einfachen Nebenmissionen mehr, weil du im Zweifelsfall ja immer irgendwie dann Auswirkungen hast.
Ja.
Also selbst das würde ja bei Computerspielen nicht der Fall sein. Also selbst da gibt es ja dann irgendwie mal Nebenmissionen, die halt eben keinerlei Auswirkungen in dem Sinne haben, sondern einfach nur die Erfahrung und Items bringen im Endeffekt.
Ja, also es ist schon total spannend, wenn das gemacht wird. Und das, ich finde jetzt, also dieses Tracking quasi machen, okay, wie stehst du jetzt bei welcher Gruppe gerade da durch deine Aktion, das, ja, so schwer ist es nicht, damit es halt aber im Spiel funktioniert, also damit das irgendwie transportiert wird, müssen halt auch die Spieler irgendwie da sein und quasi selber sich darauf einlassen, dass es halt irgendwie Konsequenzen hat. Wenn ich mich als Spieler einfach drauf verlasse, dass der Spielleiter das alles macht, ich gehe einfach mal in die Welt rein und überlege mir jetzt nicht weiter, mit wem stehe ich gerade gut da und mit wem stehe ich gerade schlecht da oder sowas, dann wird es nicht funktionieren. Ja, also ich kann nicht vom Spielleiter erwarten, dass er das quasi komplett transportiert, ohne dass ich mich da selber drauf einlasse und selber ein bisschen dafür arbeite. Das ist die Herausforderung dabei. Also für einen Spielleiter ist die Herausforderung, dass er natürlich das selber jeweils bei der Vorbereitung bedenken muss, okay. Aber es wird trotzdem nicht funktionieren, wenn die Spieler sich nicht da auch komplett drauf einlassen. Also, finde ich.
Ja.
Ja, wobei das mit dem drauf einlassen hast ja eigentlich immer.
Ja, ist richtig, ja.
Und da gibt es ja auch, also da gäbe es ja auch in der Mechanik tatsächlich Möglichkeiten, um das zu transportieren. Also ich weiß nicht, bei, was bei Mass Effect 1 oder 2, wo man dann irgendwie regelmäßig mit dem Commander der Earth Forces dann telefoniert hat und dem Spectre Rat oder was? Mhm.
Dem Rat jedenfalls, ja.
Genau, oder mit dem Rat. Und da kriegst du ja dann quasi das Standing sozusagen, kannst du ja da dann transportieren, um zu sagen, ja, gute Arbeit, aber jetzt hast du dir das mit den Quarianern komplett verschissen. Also in deren Sektor brauchst du dich jetzt nicht mehr blicken lassen fürs Erste oder wie auch immer.
Ich würde da gar nicht so tief einsteigen. Ich würde halt sagen, okay, jede Mission kann Einfluss drauf haben auf dein Standing, aber das muss ja nicht heißen, dass jetzt, also das Universum ist ja groß, dass du da jetzt komplett verkackt hast, nur weil du irgendwie einen Außenposten mal vielleicht platt gemacht hast.
Ja. Nein, das nicht. Also das war jetzt ja auch nur das Extrembeispiel, aber ja. Dieses Standing, das ja, bei PC-Spielen wäre ja so dieses klassische Diplomatie-Menü, was du aufmachst, um dann zu gucken, okay, welches Standing hast du jetzt mit welcher anderen Fraktion sozusagen?
Ja.
Und dann Boni, Malus und so weiter. Und dann kommt da halt ein Wert quasi raus. Ne? Ein Zahlenwert, der halt sagt, ja gut, die mögen dich oder die mögen dich halt gar nicht. Und da, das kannst du ja schon auch transportieren über die Mechanik, also die Hilfestellung der Mechanik durch den Spielleiter dann. Aber ja, die Spieler müssen sich dessen halt bewusst sein, dass es irgendwie halt Konsequenzen hat. Und es muss dann halt auch die Möglichkeit geben, die Spieler diese Konsequenzen erleben zu lassen.
Ja. Und das muss auch innerhalb der Gruppe, gibt es natürlich auch Spannungen, wenn zwei Spieler unterschiedliche Rassen spielen, die halt miteinander im Clinch liegen. Ob das jetzt Salarianer und Kroganer sind oder Geth und Quarianer, das ist dann, ja, weil die Salarianer haben ja die Genophage auf die Krogana geworfen, damit die keine Nachkommen erzeugen können oder nur jedes zehnte Kind überlebt, sowas in der Richtung. Und da sind die auch nicht so toll aufeinander zu sprechen. Und das würde man halt dann nachspielen. Das ist auch ein bisschen auch dieser Clinch zwischen Elfen und Zwergen, finde ich so, dass man halt da hat, nur nochmal verstärkt, weil es da mehr Parteien gibt. Das finde ich halt ein interessantes Setting, dass man da auch die Konflikte innerhalb und universenweit hat. Wenn man das irgendwie transportieren kann. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Idee, dann wäre es cool. Und mir gefällt das Mass Effect Universum allgemein, von daher würde mich ein Rollenspiel darin reizen, auch wenn es die Mechanik nicht hätte.
Okay.
Ansonsten brauchen wir dringend einen Tabletop dafür. Einen Skirmisher.
Aber gut. Gibt's da Miniaturen zu?
Doch, ich habe schon ein paar gesehen.
Mass Effect, ja, ja.
Das wäre doch vielleicht was für die One-Page-Rules Skirmish.
Oh ja.
Ja.
Gut, also Mass Effect.
Ah, dann komme ich mit was. Und zwar ein RPG. Und zwar in potenziell dem Marvel-Universum.
Mhm.
Aber eben nicht eins, wo man irgendwie der coole Iron Man oder der coole, keine Ahnung, Cyclops oder sowas ist, sondern so Szenario wäre eher die X-Men-Schule oder diese, was sie bei Civil War gemacht haben, die Avengers Initiative, wo quasi ja die Hälfte der Helden dieses Gesetz nicht unterschrieben haben und deswegen böse waren. Und dann haben sie quasi ausgewählt, so Nachwuchshelden auszubilden in so Trainingscamps.
Mhm.
Und das könnte ich mir irgendwie ganz cool vorstellen, da so ein RPG zu setupen, wo du dann auch so eine Leveling-Mechanik oder so hast, dass solange du noch nicht so gut trainiert bist, es immer noch eine größere Chance gibt, dass irgendwie deine Fähigkeiten oder so fehlschlagen oder du sie nicht kontrollieren kannst und wilde Sachen passieren. Zum Beispiel, wenn du einen Teleporter spielst, dass du eben nicht genau da landest, wo du hin teleportieren willst oder dass du dort landest, aber deine Kleider nicht oder so irgendwas. Also das hätte auf jeden Fall, glaube ich, viele Möglichkeiten für so eine wacky Schul-RPG mit Superhelden-Mechanik.
Gibt's da nicht auch irgendwelche Animes zu sowas? Das klingt nach so einem japanischen Ding. So Highschool.
X-Men Highschool. Okay.
Ja.
Das klingt gut.
Ah, könnte ein cooles Setting sein.
Ja, fände ich halt cool, weil so ein Superhelden-Ding finde ich halt schwierig, wenn du irgendwie da sagst, okay, du bist jetzt halt Superman auf DC-Seite oder irgendwie einer von den Helden, wo alles super läuft, mehr oder weniger. Weil dann erwartest du halt auch, dass die meisten Sachen gut laufen. Aber wenn du jetzt halt so der Nachwuchsheld bist in der Schule da, dann geht halt vielleicht auch am Anfang deutlich mehr schief als später.
Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen die Gefahr bei diesem Superhelden, ausgewachsenen Superhelden. Das ist ja im Prinzip wie wenn du, eine D&D-Kampagne auf Level, keine Ahnung wie viel, startest, 10 oder so. Ja,
weil Level 1 Iron Man wäre halt irgendwie komisch, fände ich zum Beispiel.
Dann ist ja auch kein Iron Man mehr im Endeffekt, ja, sondern
jetzt Blechman.
welchen Helden auch immer an der Stelle, sei es drum. Iron Man wäre wahrscheinlich ein Artificer, dann. Von dem her finde ich die Idee, dass das quasi dieses Wachsen, fände ich cool. Also würdest du dann innerhalb der Schule irgendwie so Missionen machen oder?
Ja, du hast da dann vielleicht so erstmal Trainingsmissionen oder so. Dann
sie decken einen Plot auf in der Schule.
Genau, dann gibt es vielleicht so den typischen Teenie-Film-Plot zwischendrin auch mal in der Schule. Und du gehst dann halt auf so auf eigene Faust auf irgendwie so halt kleinere Abenteuer. Also nicht jetzt gleich die ganze Welt retten oder das Universum, das Multiversum oder so, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, die an einen wurden nach dem Kino überfallen oder so irgendwas. Und du probierst das dann aufzunehmen. Also auch so ein bisschen Teen-Detective-Vibes oder so.
Ja, könnte ich mir cool vorstellen.
Cool, ja. Okay.
Weil man halt da gucken muss in den Superkräften. Auch ein Mini-Superman ist super. Aber er ist halt unbesiegbar, selbst den Mini. Das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Also ich glaube, das könnte man schon steuern, weil also es gibt ja von, sagen wir mal, wenn man jetzt mal die Top-Helden, die jeder bei DC und Marvel kennt oder so weg, es gibt einen Fundus an Helden mit auch, sag ich jetzt mal, sehr Nischenfähigkeiten, die sich super machen.
Mhm.
Und dann könnte man es natürlich dadurch auch ein bisschen steuern, dass es halt, dass die Fähigkeiten halt so sind, dass du vielleicht auch eher Fähigkeiten kriegst, die jetzt vielleicht halt nicht überall top einsetzbar sind, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern keine Ahnung, wenn du halt die Teleporter-Fähigkeit hättest oder so, dann gibt's vielleicht halt die Limitierung, das funktioniert nur unter bestimmten Konditionen, du siehst das oder es ist dunkel oder es ist hell oder
Sichtkontakt oder so. Sagen.
Was weiß ich was. Oder das, der Boden muss aus Erde bestehen, weil du über so eine Erdteleportation, so wie dieser bei Druiden, dieser Baumwalk, den die machen können oder so.
Ja, das war die Triade, ja.
Genau, der ist ja auch dadurch limitiert. Du brauchst halt einen Baum auf der einen Seite und einen Baum, den du kennst, auf der anderen Seite. Ja. Und dadurch ist es natürlich bei weitem nicht so stark, wie wenn du einfach von jedem Baum in jeden Baum einfach durch dran denken dich transportieren könntest.
Wenn der Baum jetzt sagt, der kennt dich nicht.
Ja, da musst du ihn erst ausfragen und überzeugen.
Überzeugen, ja.
Sehr cool. Dann mache ich weiter mit einem, was es gibt tatsächlich. Und zwar fand ich das Setting total gut. Von Modiphius gibt es ein Rollenspiel, das nennt sich The Troubleshooters. Also ich hätte mir das Buch fast schon gekauft, einfach nur wegen der Aufmachung. Und zwar ist das ein Rollenspiel, was von der kompletten Anmutung her so ein bisschen aussieht wie Tim und Struppi oder Spirou und Fantasio oder irgend sowas in der Richtung. Also diese
ich wollte sagen,
französischen ja. Comics. Genau. Und man spielt da irgendwie halt so eine Gruppe von Detektiven, die halt irgendwelche Fälle auflösen müssen und deswegen in Europa oder in irgendwelchen Ländern rumreisen und so weiter. Das, was man halt zum Beispiel von Tim und Struppi da kennen würde. Das fand ich von der Idee her total cool. Ich weiß halt nicht, das steht und fällt natürlich auch mit diesem Herumreisen-Gedanken, ja, also dass man da nicht zu viel Zeit an einem Ort verbringt, dass man irgendwo hinreist, kurz interessante Charaktere kennenlernt, einen lustigen Fall mit irgendwelchen wiederkehrenden Bösewichten oder sowas löst und dann, ja, das heißt, es hängt auch viel davon ab, wie sehr die Spielergruppe dieses, ich sag mal, bisschen ungenaue und nicht zu detailverliebte Spiel machen möchte, ja, weil da es geht ja nicht darum, dass du da irgendwie genauestens planst, was du tust und dass du dich da ewig lang in einem Bereich aufhältst oder sowas, sondern das muss ja einigermaßen schnell gehen, also so, dass du es quasi in einem 50-seitigen Comic irgendwie abgehandelt bekommst, ja. So müssen auch die Abenteuer irgendwie gestaltet sein. Das, glaube ich, stellt auch wieder den Spielleiter und die Spieler vor recht große Herausforderungen. Aber wenn es funktioniert, dann könnte ich mir vorstellen, dass das echt viel Spaß macht. Also.
Aber es sieht auch echt toll aus. Ich kannte das noch nicht.
Das Buch ist total cool. Also das ist super. The Troubleshooters von Modiphius.
Ich hatte jetzt gerade Tim und Struppi eingetragen als Johannes von Detektiv und so, ja, dieses, ja. Ding. Und dann habe ich gedacht, Moment, da gab es was. Und dann hatte ich vorher nicht auf den Troubleshooters-Link geklickt gehabt.
Ja.
Beziehungsweise ich hatte den Tab dann angeguckt gehabt. Und dann auf das Buch geguckt, zum ersten Mal gedacht, ey, Moment.
Ja.
Also das trifft es ja wirklich komplett.
Ja. Die haben auch mit dem Buch einfach komplett den Vibe von diesen Comics und so angefangen.
Es steht ja auch tatsächlich in der Beschreibung drin. Also das ist ja jetzt hier nicht einfach nachgemacht, sondern das ist ja wirklich deren Hommage.
Das ist das erklärte Ziel gewesen, genau.
Eine fantastische Welt der 1960er Jahre, geteilt durch den Kalten Krieg, in der böse Organisationen versuchen, die Welt zu übernehmen und Superspione und Geheimagenten versuchen, sie aufzuhalten. Großartig.
Richtig, richtig.
Da gab es auch bei Deep Space Nine doch immer diese lustigen Folgen, wo sie diese 60er, 70er Dings gemacht haben. Ja. Also das kann schon ganz gut funktionieren. Ich weiß aber auch nicht, ob man da wirklich dann immer nur so von Location zu Location hetzen müsste, in Anführungszeichen. Sondern das kann ja schon auch irgendwie, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal hier, warum auch immer, also wie auch immer ich da jetzt drauf komme, nehmen wir Paris. Mhm. Ich meine, das ist ja erstmal eine große Stadt, also da kannst du schon irgendwie nur in Paris schon irgendwie halt den verschwundenen Wissenschaftler suchen oder irgendwas. Stellt sich dann raus, der hat sich einfach nur in der Metro verfahren. Ja. Und erzählt dir dann aber von seiner komischen Entdeckung, die er unbedingt retten muss, und dann geht's ab in den Dschungel, um irgendwo was zu finden.
Ja, ich glaube, wie bei allen Modiphius-Spielen gibt es auch bei den Troubleshooters einen kostenlosen Quickstart, den man sich angucken kann. Ich bin mir nicht sicher, es gab ihn zumindest mal. Das ist natürlich auch was man dann einfach ausprobieren kann. Also es gab ihn definitiv mal, ich habe ihn auch nämlich. Das ist eigentlich bei den meisten von ihren Spielen immer, dass man das einfach mal mit so einem Test-Dingens da ausprobieren kann. Und wenn es einem gefällt, dann kann man es einkaufen.
Also so ein Detektiv-Ding hatte ich auch noch auf meiner Liste. Vielleicht nenne ich das dann hier jetzt auch gleich. Ne? Mhm. Weil ich fände auch so ein RPG im Detective Conan-Universum, was ja auch so Detektiv ist.
Detective Conan?
Ja, ein Anime, wenn wir vorhin schon Anime sind. Da gibt es irgendwie 500 Folgen und 24 Kinofilme davon. Also.
Das stimmt, der ist relativ bekannt.
Ein großes Universum.
Der ist schon groß.
Es ist nach unserer Zeit, ja. Aber er ist relativ bekannt.
Ich habe es immer noch nicht geschafft, alle 400 irgendwas Folgen und so zu gucken. Ich glaube, ich hänge immer noch bei der Hälfte oder so maximal rum. Aber ich finde es ganz lustig. So allgemein, Detektiv-Setting ist, glaube ich, was wir jetzt auch noch nicht gespielt haben. Und das allein deswegen fand ich das auch interessant, so ein Dings. Weil da habe ich jetzt auch aktiv noch nicht so viele gesehen.
Was mir jetzt bei Detektiv noch einfällt, ist natürlich hier das klassische L.A. Noir-mäßig. Aber da wird es schon das ein oder andere System dafür geben, behaupte ich.
Ein Dick Tracy RPG.
Okay, weiter geht's.
Soll ich jetzt?
Ja, jetzt kannst du.
Tun Sie's.
Okay. Also, ich fände gut, wenn es Firefly gäbe als Rollenspiel.
Ach, das wäre genial.
Ja, es wäre einfach gut. Weil es einfach zwei coole Dinger zusammenbringt, nämlich Space und Cowboys. Space Cowboys.
Aber eben nicht auf die Art, wie Space Cowboys das getan hat. Wichtig.
Ja. Tatsächlich, die Grundprämisse ist ja, dass es eine große Reihe von hochentwickelten Planeten gibt, die alle von Menschen besiedelt sind. Es gibt keine Außerirdischen. Und um Randwelten zu besiedeln, werden sie halt geterraformt. Und dann schießt man so Kolonistenschiffe mit ein bisschen Grundausrüstung dahin. Und die müssen dann erstmal alleine klarkommen. Und dann bildet sich dort immer erstmal so eine Randgesellschaft an diesen Außenwelten. Eine etwas eher gesetzlose Gegend. Und da man da ja nicht die technischen Möglichkeiten hat, wie auf den Hauptwelten, sondern nur das, was halt in so ein Kolonieschiff reinpasst, sind das immer so Wildweststädte dann, die da entstehen. Und das ist einfach großartig. Und man spielt praktisch so einen kleinen Schmuggler, Dieb, Händler, wie auch immer, mit seinem kleinen Schiff, der da zwischendrin hin und her fliegt, zwischen den Randwelten und da versucht, über die Runden zu kommen und kleine Aufträge zu erledigen. Und das alleine schon vom Universum her bietet so ein großartiges Setting, da kleine Aufträge zu erledigen, wie Medikamente besorgen oder sonstige Ausrüstung, die halt die Kolonisten brauchen an der Stelle, aber nicht auf legalen Wege beschaffen können. Und da kommt man dann halt als Schmuggler, Dieb, wie auch immer, zum Einsatz und in bester Robin Hood-Manier stiehlt man von den Reichen und gibt es dann den Armen. Manchmal ein bisschen mit mehr Eigennutz als Robin Hood, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein interessantes Setting. Und das Firefly-Universum hat ja auch noch neben dem Hightech und dem Cowboy, das es reinbringt, auch noch so einen asiatischen Einschlag. Und das finde ich immer, das finde ich sehr gut gemacht, insgesamt. Mhm. Das würde mich schon reizen, weil es einfach auch eine meiner Lieblingsserien ist und ich, das Setting an sich ist halt großartig. Auch die Umsetzung, also es gibt nicht irgendwelche Leute, die mit Laserwaffen rumrennen, weil die halt super, super selten sind und nur auf den Welten vorkommen, die halt hochentwickelt sind und die man ja im Eigentlichen auch meiden möchte. In der eigentlichen Firefly-Welt ist es ja so, dass die Randwelten irgendwann nochmal eine Rebellion angezettelt haben, die dann von den inneren Welten niedergeschlagen wurde. Also auch da kann man ein bisschen mitspielen. Da gibt es auch genügend Material, um zu sagen, okay, sind das vielleicht irgendwelche ehemaligen Kriegsveteranen, die man verstecken muss, weil sie verfolgt werden oder sowas. Da gibt es schon genug Sachen, die man damit machen kann. Und das würde mich reizen. Es müssen nicht die Charaktere sein, die in der Serie vorkamen, weil die Welt an sich schon so großartig ist, dass man da genügend Schmugglerbanden spielen könnte. Es werden ja auch einige vorgestellt, unterschiedliche Fraktionen an Schmugglerbanden, die es da gibt. Mhm. Und was es für mich transportieren muss, ist diesen schmutzigen, dreckigen Western-Style, den es da hat. Also, dass man halt nicht in einem shiny Raumschiff durch die Gegend fliegt wie in Star Trek, sondern es hat eine Schrottmühle, die bei jeder Landung irgendeinen Teil verliert. Und das fand ich eigentlich cool. Und das auch, sie hat keine Waffen, das Schiff, logischerweise. Und weil es nur ein Schmugglerschiff ist. Also, das fände ich ganz interessant. Dass man halt mit so einer Rostmühle durchs Universum tackelt und da versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Und das müsste es transportieren.
Ich würde da einhaken. Sowas fände ich auch cool. Also ich hätte auch gern so ein Retro-Sci-Fi-Setting. Ja? Also kein Star Trek, wo alles super gut funktioniert und futuristisch ist, sondern eher so ein, weiß ich nicht, 60er Jahre Sci-Fi, ja, wo du, ja, keine Ahnung, wo Astronauten halt so Taucherglocken oben aufhaben, ja, oder so Zeugs. Das ist halt.
Captain Proton.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe gerade gegoogelt, wie das hieß, die Serie.
Welche?
Captain Proton.
Captain Proton? Muss man das kennen?
In Star Trek Voyager spielt der Pilot, der Paris, Tom Paris, spielt immer im Holodeck so eine Science-Fiction-Retro-Serie nach.
Ah, okay.
Und da lädt er immer Leute zu ein. Das ist immer ganz furchtbar. Und das ist Captain Proton. Das war so eine schwarz-weiß, also eine Parodie auf die alten Science-Fiction-Filme.
Das ist wirklich Retro-Sci-Fi, wie man sich's vorstellt.
Ja.
Cool. Ja, sowas fänd ich cool. Also, so ein bisschen mehr in Richtung Hard-Sci-Fi geht als jetzt Star Trek, aber mit relativ wenig Technologie, ja, also ich hätte gern...
Also sowas wie Flash?
Ja, keine Touchscreens und Internet und WLAN überall, sondern halt alte Mischpulte, ja.
Also quasi Steampunk-Sci-Fi.
Ja, weiß ich nicht. Wenig Steam, aber ja.
Ja, also wenig Steam, aber halt von der Hightechiness.
Genau.
Also doch Flash Gordon.
Das wäre schon Flash Gordon.
Ja, vielleicht trifft es Flash Gordon gar nicht schlecht, gar nicht so schlecht.
Ich muss da so an diese alte Dune-Verfilmung denken, die der mit Sting und Sir Patrick Stewart, wo sie auch in so einen Ornikopter steigen und dann das Mikrofon an die Hand nehmen. Das ist ein riesiges Mikrofon, wo sie reinreden.
Oder bei Raumpatrouille Orion ist dieses deutsche Ding da. Ja. Mit dem Bügeleisen als Funkgerät oder so.
Sowas in der Richtung. Fände ich sehr cool. Und in dem Zusammenhang kann man natürlich sich dann auch super so einen, ich habe letztens vom Stay Forever Podcast die Folge zu Freelancer angehört und da wurde es genannt ein Han Solo Simulator. Ja. Fand ich einen sehr guten Namen. Auch so ein Schmuggler Simulator finde ich eigentlich schon gar nicht schlecht, ja, wo du irgendwie so eine Schmuggler Crew spielst und fliegst von A nach B mit irgendeiner Schrottmühle oder mit so einem Low-Tech Raumschiff, wie ich es eben beschrieben habe oder sowas und versuchst über die Runden zu kommen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Freelancer hatte ich auch noch auf meiner Liste, weil so ein Schmuggler Ding ist auch irgendwie ganz cool. Cool.
Ja, genau. Aber Freelancer ist mir schon wieder zu Hightech. Also, ja.
Hieß das Freelancer? War das nicht Privateer früher noch? Wie ist das?
Ja, es gibt beides. Das ältere ist Privateer. Freelancer ist dann schon Ende 90er, Anfang 2000er.
Okay.
Genau, und Privateer trifft das, was ich haben will, viel eher.
Ich habe beide nicht gespielt, leider.
Ich habe auch nur ein bisschen reingespielt in beide, aber...
Ja. Wing Commander Privateer.
Wing Commander mit diesen ewig langen Dings, Echt-Video-Sequenzen ja. Zwischendrin.
Das war in Wing Commander 3, oder? Da war doch auch Mark Hamill mit dabei, oder?
Ja, ja. Hatte auch irgendwie 6 bis 8 CDs oder so waren das, glaube ich, damals.
Ich kann mich erinnern, ich habe Wing Commander 3 gespielt und das, was man am meisten gesehen hat, war das Video, wenn du nämlich aus dem Hangar in den Aufzug trittst, dann kommt ein Aufzug-Video, wie du auf die Brücke fährst.
Ja, ja, ja.
Und dieses Aufzug-Video kam jedes Mal.
Und man konnte das auch nicht skippen.
Konntest es nicht überspringen. Ja.
Ja, also das wäre noch einer von meinen Picks.
Also wenn du so ein Privateer-Rollenspiel hast, dann muss es auf jeden Fall in zwingend Aufzugsequenzen geben.
Ja.
Die man auch nicht Rollenspiel, den ich überspringen kann, sondern da muss man das aus...
Ihr begebt euch auf die Brücke. Der Aufzug dudelt.
Ja, dann musst du das Lied anhören bis zum Schluss.
Ja. Ja. Da wird eine Sanduhr rumgedreht und jetzt hast du Zeit.
Es muss wie bei den Star Trek Serien dann so ganz weirde Random Encounters im Aufzug geben.
Ja.
Ja, 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 ja.
Wo du irgendwie neben der Ärztin stehst und dann irgendwie ein ganz wildes Thema angesprochen wird oder so.
Wie hießen denn die Katzenwesen aus Wing Commander?
Weiß ich nicht mehr, das ist zu lange.
Es ist schon so. Die hatten coole Raumschiffe. Sagt mein Gedächtnis, ich habe aber kein Bild mehr im Kopf, ich bin gespannt.
Die Kilrati?
Stimmt, ja.
Kilrati, genau. Kilrathi.
Ja, die sahen schon ein bisschen lächerlich aus.
Ja, vor allen Dingen, es waren ja Schauspieler, echte Videos mit Schauspielern, ja. Und dann gab es diese Katzenwesen. Das war halt einfach nicht die Zeit für sowas. Das war ja. Schon, irgendwie war es auch cool.
Retro-Charme halt.
Ja, genau.
Das offensichtlich hat es nur ein paar Jahre gebraucht und jetzt kommt es wieder.
Die hatten so sichelförmige Schiffe. Das war ein cooles Design und vor allen Dingen auch asynchron, wo halt eine Sichel größer war als die andere. Das war ein cooles Konzept, fand ich damals als Raumschiff mal was anderes.
Okay. Weiter geht's. Hat noch jemand was?
Ich hätte eine Idee für ein Tabletop-Slash-Brettspiel.
Okay, ich höre.
Ich weiß nicht, ob es jemals funktionieren könnte, aber ich hätte es gerne. Könnte auch dran liegen, dass ich angefangen habe, Ready or Not zu spielen. Und zwar ein Rainbow Six.
Oh.
Ja, im Endeffekt so ein bisschen Dungeon-Crawly wahrscheinlich. Und du hast halt im Endeffekt zwei Fraktionen. Die natürlich die Guten. Und die Terroristen. Wie es in jedem Guten von diesen Szenarien sein muss.
Klar.
Und du hast halt auf der Seite von dem Rainbow Six Team hast du halt limitierte Punkte, mit denen du Ausrüstungsgegenstände ausrüsten kannst. Also diese typischen Sachen wie eine Kamera, um unter Türen durchzugucken und ein Schild, einen Rammbock, um Türen einzurammen und alles, was man so aus diesen Rainbow Six Spielen, aus den früheren kennt. Bei Rainbow Six Siege oder so, das neueste ist es nicht mehr ganz so. Und der Fokus wäre halt wirklich auf so Stealth und Taktik, weil auf der anderen Seite hätte dann quasi der Gegner würde verdeckt diesen Dungeon präparieren, auch mit Punkten wahrscheinlich. Und hätte dann halt auch so Features wie irgendwie Sprengfallen an Türen platzieren, irgendwo, keine Ahnung, verschieden starke von seinen Goons mehr oder weniger zu platzieren. Und dann werden halt nach und nach die Sachen erst revealed, wenn du da reinkommst. Und je nachdem, wie du deine Fähigkeiten halt einsetzt, hast du dann halt eine bessere Chance, diesen Kampf zu gewinnen oder nicht. Und da es aber potenziell ja auch Zivilisten gibt, die du retten musst oder irgendwelche Bomben oder so, kannst du halt auch nicht einfach reinrennen und überall einfach mal Granaten reinschmeißen, weil du dir den Granatwerfer ausgerüstet hast.
Klingt auch ein bisschen nach Jagged Alliance, muss ich sagen.
Also im Endeffekt ist ja Rainbow Six ja. Ein bisschen wie First-Person Jagged Alliance mehr oder weniger. Wenn man es richtig spielt.
Also Jagged Alliance Tabletop könnte ich mir schon vorstellen.
Ja. Also Jagged Alliance Tabletop gibt's, glaube ich, sogar.
Ah, okay.
Oder also Tabletop / Brettspiel gibt's, glaube ich, von Jagged Alliance. Sowas fände ich halt cool, weil das ist halt so ein Genre, das mir bei PC-Spielen und auch so Tom Clancy-Romanen oder so immer gut gefällt, was aber irgendwie, wo ich nicht so oft schon über den Weg gelaufen bin.
Meine ich habe in letzter Zeit, war es bei Team Würfelkrieg, da gibt's auch so Spec-Ops Skirmish-mäßig was in die Richtung. Weil es, glaube ich, dann auch tatsächlich in diese Skirmish-Richtung geht und eben nicht in dieses. Ich glaube, der Fokus bei dir wäre ja tatsächlich eher dieses Vorbereiten sozusagen. Also dass ich stelle mir eine Liste von vielleicht Spezialisten zusammen und eben Ausrüstung für diese.
Ja gut, und dann crawlst du halt quasi den Dungeon, mehr oder weniger.
Preparation Part sozusagen, der spielt ja in deinem Fall tatsächlich wahrscheinlich eine sehr große Rolle an der Stelle, um dich auf diesen Crawl vorzubereiten, weil du halt weißt, okay, Ziel ist jetzt an der Stelle die Bombenentschärfung, also solltest du wie bei CS halt auch das Entschärfungskit kaufen.
Ja, oder du riskierst es halt nicht zu kaufen und dann passieren lustige Sachen.
Oder das. Ja.
Oder du musst halt echt schnell sein. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Übrigens sind mir gerade aufgefallen, ich habe glaube ich sogar ein Jagged Alliance Brettspiel. Das haben wir nur noch nie gespielt. Aber das war glaube ich nicht ganz so gut, deswegen habe ich es vielleicht auch nicht so gut in Erinnerung behalten.
Ich habe auch ein Firefly-Brettspiel. Ich habe es einmal gespielt, danach nicht mehr. Also nicht alles ist gut, ja. Aber
Rainbow Six.
Ich habe Rainbow Six, da habe ich tatsächlich das Rogue Spear, den zweiten Teil.
Oh, der war noch einer der guten Teile.
Bis zur Hölle. Ich habe den so gezockt.
Die waren zwar immer sehr unfair, wenn du sie auf höheren Schwierigkeitsgraden gespielt hast, aber das war gerade der Charme an diesen Spielen.
Und ich fürchte halt, also wenn man das umsetzen würde als Rollenspiel oder Tabletop. Das Ding bei dem Rainbow Six Spielen war immer, dass man vorher vor der Mission, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, auf eine Art Blaupause die Mission komplett durchgeplant hat. Dann hat man nur noch auf Play gedrückt und dann hat der PC einfach diese Blaupause abgearbeitet, was du aufgemalt hattest. Und du konntest ja einfach nur zuschauen. Du konntest einfach sagen, okay, jetzt macht er das und ich habe es vorbereitet. Und ob man das transportieren kann in eine Art Rollenspiel, das heißt, man hat das halt vorher, 90% der Arbeit ist die Planung und 10% ist die Ausführung. Ich glaube, das
nee, also so würde ich es auch wahrscheinlich nicht machen. Also ich würde es eher so als Tabletop halt machen, wo du, die Vorbereitung ist halt eher so, wie du baust halt auch deine Liste jetzt bei 40k oder ja. So ein bisschen. Halt vielleicht ein bisschen anders, weil du schon irgendwie den bisschen aufs Szenario anpasst wahrscheinlich, das gespielt wird.
Ich würde das tatsächlich sogar als Teil des Spiels sehen eigentlich. Mhm. Also dass es einen Game Master gibt, der quasi dann dafür sorgt und sagt, okay, folgendes Szenario, folgende Punkte und dann dürfen sich halt quasi CT und T, also die Rainbow Six und die jeweiligen Gegenspieler quasi die Zeit nehmen und sich halt eine Liste überlegen und dann halt, also ich meine, das kann man sich ja tatsächlich vorstellen, dass man dann so eine Art Blaupause hat, auf der man halt verschiedene Dinge einzeichnet, quasi pro Fraktion.
Ich hätte es halt so ein bisschen in die Richtung zu diesen Dungeon-Crawlern, die wir ab und zu schon mal am Brettspielwochenende gespielt hatten.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen mit sowas.
Wo du dann halt auch potenziell dann dich immer noch entscheidest, wo du quasi hinläufst und dann aber halt von verschiedenen Sachen abhängt, was dann tatsächlich passiert oder was in dem Raum ist. Nur, dass es da halt so ist, dass der andere Spieler potenziell beeinflusst hat, was da auf der anderen Seite dann ist und da vielleicht aber dann halt auch noch so strategy-mäßig vielleicht dann Sachen beeinflussen kann oder so.
Mhm. Ja, das klingt gut.
Würde ich auch mitspielen.
Da hast du mich jetzt auch was gebracht. Ich habe gerade überlegt, wie man Splinter Cell da reinbringen könnte.
Oh. Im Endeffekt ist es ja dann dasselbe.
Das ist das gleiche nur mit Solo-Spieler mehr oder weniger.
Ja, es kommt ja aus der gleichen Richtung, bloß als Solo-Dings dann, genau. Und natürlich ganz wichtig, Tom Clancy davor.
Auf jeden Fall.
Wobei mich das jetzt gerade noch zu einem anderen auf meiner Liste hat. Wobei, das wäre definitiv ein RPG und kein Tabletop. Nämlich fast Splinter Cell, ein RPG im Metal Gear Solid-Universum.
Ui.
Was muss es transportieren? Es muss Stealth transportieren und Weirdness.
Ja.
Also zum Beispiel, es muss möglich sein, dass du in dem Gefängnis bist und da ein Wächter dich bewacht und du kannst den auf verschiedene Arten ausschalten oder aus dem Gefängnis entkommen. Und eine davon muss aber sein, dass es eine gewisse Chance gibt, dass dieser namenlose Wächter plötzlich Durchfall kriegt und auf die Toilette rennt und du deswegen rauskommen kannst. Gibt's das in jedem Spiel, da gibt's so einen namenlosen Soldaten bei den Gegnern immer und der bekommt immer plötzlich Bauchschmerzen und rennt dann auf die Toilette. Und es muss natürlich die Mechanik geben, dass es bestimmte Kisten gibt, in denen du dich verstecken kannst, wo dich die Leute nicht entdecken.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Ganz klar.
Aber umgekehrt hast du halt auch so dieses Potenzial, es gibt so einen größeren Plot mit Gegnern und es gibt halt auch immer so Zwischengruppengegner oder Bosse, die du dann halt, die halt so einen Teil von der Story ausmachen, bevor du dann irgendwann beim finalen Kampf landest, mehr oder weniger, oder beim finalen Bad Guy.
Könnte ich mir aber auch als irgend so ein eskalierendes System vorstellen, wo du dann, ja also nicht zu realistisch.
Nee, also realistisch auf jeden Fall nicht.
Wobei ich sagen muss, Metal Gear ist manchmal schon sehr weird. Also man denkt immer, das ist dann so, ja, total normal und so Stealth mit ein bisschen spaßigem Anteil sozusagen manchmal auch. Und dann fliegt da aber auf einmal so ein Flammendämon oder so irgendwas rum, war das, glaube ich, in dem einen. Oder so Sachen.
Ja gut, der Man on Fire in Metal Gear Solid 5 war ein bisschen wild, ehrlich gesagt.
Genau, ja, aber gab es ja auch in den anderen Teilen irgendwie, war das nicht da der eine, der deinen Speicherstand auch gelesen hat quasi?
Ah, Psycho Mantis, einer der besten Bosskämpfe in Videospielen aller Zeiten. Ja.
Psycho Mantis, genau, der dann auch teilweise quasi wusste, was du in dem Spiel gemacht hast.
Ja. Wenn du viel gespeichert hast, hat er gesagt, sie waren vorsichtig.
Ich weiß nicht, ob mir das dann nicht schon zu weird wäre. Also quasi eine Mischung aus Splinter Cell und Fluch der Karibik mit dem Übernatürlich.
Ich sehe auch unsere Ideen eskalieren. Wir werfen immer mehr Ideen in einen
Haus. Ja.
Genau, das wäre noch so eine Idee gewesen, die ich noch hatte. Weil wir gerade bei Splinter Cell dann waren.
Okay.
Mich hat vorhin die Nennung von Detective Conan als Anime inspiriert.
Mhm.
Und ich habe Avatar Herr der Elemente noch aufgenommen.
Oh, aber da gab es ja sogar eins, oder?
Gibt es da ein RPG?
Ich glaube, da gab es mal was, ja.
Echt?
Da gab es doch einen riesigen Kickstarter, oder nicht?
Ui, dann ging der an mir vorbei.
Gab's da was?
Ja.
Zu Avatar?
Ja. Von Avatar.
Okay.
Avatar Legends Roleplaying Game. Ja, Heidewitzka.
Das war einer der größten Kickstarter der letzten Jahre.
Wirklich?
Ja.
Alter, Falter, das ging an mir vorbei.
Okay, ja, ich sehe gerade. Genau. 9,5 Millionen Dollar.
81.567 Unterstützer und du bist keiner davon, Martin.
Ja, sorry, in die Welt von Avatar bin ich relativ spät eingestiegen. Das war, glaube ich...
Warum hat mir das keiner gesagt und warum habe ich das verpasst? Das ist tatsächlich...
Ah, bitter. Bitter.
Das ist auch gar nicht so lange her, dass es diesen Kickstarter gab, also.
Ja, ich sehe, das ist von 24 hier ein Update im April 24.
Okay.
Achso, aber hier steht voraussichtliche Lieferung 22, also der schon.
Ich wollte gerade sagen, also der ist schon ein paar Jahre alt, der Kickstarter. Ja.
Bin mir gar nicht sicher, ob nicht der Christian den gebackt hat.
Mir hat er nichts erzählt. Also, wenn er es gemacht hat, weiß ich nicht.
Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass er den sogar gebackt hat. Ich habe das damals auch angeguckt und fand den Style nicht so cool. Also, aber ich mag auch einfach, ich weiß nicht, Avatar hat mich nicht so erreicht, aber ja.
No. Ich glaube, ich habe damals während der Pandemie, da muss man ja alle zwingend ins Homeoffice und ich habe dann immer in der Mittagspause eine Folge Avatar geguckt.
Wichtig ist ja hier auch der Zusatz in der Mittagspause, damit ihm keiner was kann.
Nein, wirklich. Ich habe da in der Mittagspause immer eine Folge Avatar geguckt und mein Brötchen gegessen. Sie hat 20 Minuten und das war super. Ich kannte nämlich Avatar vorher nicht so sehr. Deswegen bin ich da Spätzünder an der Stelle.
Ich bin da auch erst vor ein paar Jahren tatsächlich, also vor Corona noch, aber auch quasi als Erwachsener dann erst irgendwann da dran gestolpert.
Dann müsst ihr ja noch aufholen, Avatar und Legend of Korra.
Ja, Legend of Korra fehlt mir noch.
Ja, Legend of Korra habe ich auch geguckt, aber die fand ich dann nicht mehr so toll, aber ein bisschen erwachsener als Avatar. Wobei ich Avatar definitiv für die bessere Serie halte. Da war mehr Witz dahinter.
Ja, und man muss natürlich ignorieren, dass es diesen M. Night Shyamalan Avatar-Film gibt.
Den habe ich nicht gesehen.
Welchen Film? Es gibt keinen Film.
Okay. Ja, vor allem hieß er ja nicht Avatar, weil er im gleichen Jahr wie Avatar von James Cameron rauskam und sie deswegen ihn dann, glaube ich, nur The Last Airbender oder so genannt haben im Kino. Ja. Aber der war halt auch schlecht.
Also bin ich tatsächlich, muss ich mal gucken, ob es das irgendwo auch noch nachträglich nach Kickstarter gibt.
Ja, das kannst du auf Drive-Thru kaufen, ist kein Problem. Avatar kriegst du sogar auf Deutsch übersetzt, das Regelwerk von Pegasus. Okay.
Ja, dann muss ich mir das da nochmal durchlesen.
Aber das fände ich auch ein cooles Universum, das könnte sich schon gut eignen dafür.
Ich finde das Setting eigentlich ganz gut, also allein schon die Serie beschreibt ja im Prinzip nichts anderes als eine Kampagne im Endeffekt. Mit Sidequests und Level-Up oder Training im Endeffekt. trifft es ja wirklich schon sehr auf den Kopf, was so ein Abenteuer ausmacht, was man dann spielen könnte.
Mark spielt ein kleines blindes Mädchen, das mit seinen Avatar-Kräften, mit seinen Kräften, Bänderkräften Erde bewegen kann.
Und ich nenne mich Bender. Ach nein, halt. Hey, Moment.
Bender Rodriguez.
The boulder is over his conflicted feelings. Ach, eine schöne Szene.
Ach, wie ist der Krachbummann? Nee, der Auge-Bum-Bum-Mann bei Avatar. Der eine, der sie dann verfolgt hat mit seinem Auge, der so Explosionen auslösen konnte.
Ah ja, ich habe das nie auf Deutsch gesehen.
Ich habe es immer nur auf Englisch geguckt, das stimmt.
Er hat tatsächlich aber eine sehr gute deutsche Synchro, muss man sagen.
Ja,
okay. Also. Okay.
Naja, aber ist ein cooles Setting auf jeden Fall.
Und offensichtlich scheint ja die Lizenz erwerbbar zu sein, weil das RPG hat es ja geschafft. Also könnte jemand was damit machen.
Okay. Was mich auch noch reizt, wobei das hätten wir eigentlich auch schon zur Hand, um es zu spielen, wäre irgendwas so Indiana Jones-mäßiges. Ja, wo du irgendwie auch wieder durch die Welt reist und nach Artefakten auf der Suche bist und so Zeugs. Aber prinzipiell könnte man das mit dem Achtung Cthulhu-Dingens wahrscheinlich sehr, sehr gut abbilden. Also von daher es ist eigentlich ja genau das, was man da haben will. Man hat halt die großen Alten bei Achtung Cthulhu noch irgendwie dabei, okay. Aber eigentlich uralte Artefakte, die auch so irgendwas bisschen Übernatürliches haben und selbstverständlich alles in der Zeit des Dritten Reichs. Also alles eigentlich da, von daher.
Beard War würde dich nicht reizen, oder? Zweiter Weltkrieg mit Zombies. Och, sowas in der Richtung. Und Tesla-Waffen.
Also als Tabletop oder als Rollenspiel?
Ah, beides.
als Tabletop, da haben wir doch schon mal über irgendein Regelsystem geredet, das das macht.
Ja, als Tabletop gibt es eben, es gibt halt, das war so eine Warlords.
Weird War 47, oder wie hieß das? Ich weiß
nicht. Genau, so eine Warlords-Erweiterung zu den normalen.
Doch, das war ganz lustig. Könnte ich mir schon gut vorstellen.
Zum normalen Boat-Action, glaube ich, war das, ne? Und dann kommt man halt dann die Figuren benutzen und dann noch dazu nehmen irgendwelche anderen wilden Dinger.
Doch, prinzipiell schon. Und halt Achtung Cthulhu, das auch auf meinem Regal steht, was wir mal spielen müssen.
Da wäre ich dabei. Bei Achtung Cthulhu.
Das müssen wir halt immer noch allein wegen dem Namen spielen.
Wäre ich dabei.
Ja, wegen dem Namen, ja.
Schub, schub, Nigorad. Ja.
Tagen.
Ich glaube, so ein Indiana Jones Ding bietet sich schon auch an.
Ja.
Als RPG. Weil so eine gewisse Schnittmenge potenziell auch mit der Troubleshooters Tim und Struppi.
Ja, richtig.
Fraktion bietet, glaube ich.
Richtig. Und von dem, was es transportieren muss, auch wieder die Atmosphäre, wieder das Entscheidende. Ja, also dieses subtil Übernatürliche. Also nicht so in your face, sondern halt irgendwie so im Hintergrund, so wie ich es vorher auch bei Fluch der Karibik beschrieben habe.
Ganz, ganz wichtiges Element, da sind aber diese Zwischensequenzen,
ja,
wo man quasi den Flug nachvollziehen kann, wo es hingeht.
Ja. Das heißt, jeder Spieler muss auf jeden Fall eine Landkarte bei sich daheim haben und einen roten Stift.
Ja, das kann man ja auch so per geteiltem Bildschirm oder so irgendwie
machen. Ja. Und wenn man an einem Tisch zusammensitzt, dann muss natürlich einer einfach das Lineal heben und der andere muss mit dem roten Stift die Linie langsam ziehen, von Punkt zu Punkt.
Und einer muss die Musik dazu machen, ganz wichtig. Ja.
Uns bietet ja auch ganz coole so Skill-Möglichkeiten, weil du könntest ja dann so zum Beispiel so einen Rennskill haben, weil der ist dann zum Beispiel gut, wenn du vor so einer Steinkugel wegrennen musst, die du aus Versehen ausgelöst hast. Ja. Oder halt den Gewichtsschätzungsskill oder so, damit du vielleicht schaffen kannst, vorher dieses Ding richtig auszutauschen oder so.
Richtig.
Du musst die Aubergine mit dem richtigen Gewicht nehmen.
Ja, ein anderer Charakter muss einfach echt viele verschiedene Sprachen sprechen. Ja, so.
Hallo, spricht hier jemand Altgriechisch? Großartig.
Sehr gut. Schlangengiftresistenz.
Ich wäre gern Markus Brody.
Oh ja.
Ja, aber das könnte ich mir schon gut vorstellen.
Okay.
Aber da passt vielleicht mein letzter Eintrag auf meiner Liste noch ganz gut.
Ich bin gespannt.
Das ist jetzt kein spezielles Popkultur-Ding, sondern eher so ein gewisses Genre. Mhm. Ich mag sehr gern Heist-Movies. Mhm. Und da quasi auch das Umgekehrte ein bisschen zu Troubleshooters, was ja eher so die Detektive klären Sachen auf.
Ja.
Und ich möchte quasi die Diebstähle begehen in meinem RPG.
Ja.
Und was ich mir da überlegt habe, das wäre eigentlich ganz cool, halt so wie so Escape Room Spiele, dass quasi deine einzelnen Missionen immer so sehr abgeschlossene One-Shots eigentlich sind. Also du hast da quasi absichtlich keine so richtig größere Story.
Ja. Yeah.
Sondern du hast halt eher so One-Shots, wo es dann halt um bestimmte Diebstähle geht, mehr oder weniger. Mhm. Aber du kannst halt, je nachdem, wie erfolgreich du mit dem Diebstahl und verschiedenen Aspekten davon bist, levelst du halt vielleicht dann so verschiedene Heist-Fähigkeiten halt hoch. Also so ähnlich wie jetzt gerade das mit dem Gewicht einschätzen oder so Dinger. Also zum Beispiel der irgendwie der Fahrer ist oder so, kann dann halt, wenn die Flucht mit dem Fluchtauto tatsächlich wie geplant funktioniert, levelt der halt seinen Driving-Skill oder so für den nächsten Heist hoch.
Mhm.
Und das fänd ich vielleicht auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob es gut funktionieren kann, weil so ähnlich wie das, was du vorhin meintest, mit diesem man trackt, das wie die einzelnen Fraktionen zu einem stehen, weiß ich halt nicht, wie gut man das quasi irgendwie eingefangen kriegt in so einem Ding. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es schon gut funktioniert, weil ich glaube, im RPG hast du da halt auch die Möglichkeit, dass halt du genauso wilde Pläne entwickelst, wie teilweise halt in diesen Heist-Movies dann entwickelt werden. Du musst dann halt nur überlegen, wie kannst du das zum Beispiel dann umsetzbar machen. Keine Ahnung, so wie, ich weiß nicht, ob ihr einen von diesen neuen Mission Impossibles gesehen habt, mit wo der Simon Peck dann dabei ist, wo sie irgendwie so eine Projektorwand aufstellen in dem Gang vor dem Wachposten. Und dann immer wenn er wegguckt, schieben sie diese Projektorwand einen halben Meter oder so vor, damit die Kamera sich, bis er wieder herguckt, darauf eingestellt hat und das richtige Bild wieder auf die Leinwand projiziert.
Mhm. Das wäre schon cool. Ich meine, da kannst du, also theoretisch kannst du ja dann auch quasi Nebenquests machen, um bestimmte Dinge zu beschaffen, die du dann später brauchst. Ja.
Also hätte ein bisschen was von dem, was wir in Schiebenfang sogar gemacht hätten dann eigentlich, ne?
Einen Fluchtwagen besorgen oder so.
Ja, klingt gut.
Das ist eine gefährliche Folge. Ja. Man erwischt sich dann so währenddessen schon dabei, wie man nachdenkt und so. Müsste ich mal gucken, ob es da nicht irgendwas schon dazu gibt. Da hätte ich auch Lust drauf.
Ja. Also ich habe keins mehr. Ich wäre durch.
Ich habe noch zwei Dinge. Zum einen, ich fände es gut, wenn es ein cooles Battletech-RPG gäbe.
Da gibt es eins.
Es gibt schon mehrere Battletech-RPGs. Ich glaube, das neueste ist A Time of War. Und das ist auch schon ziemlich alt. Aber ein modernes Battletech-RPG, wo man eine Lanze zusammenspielen kann, die Aufträge erfüllt, für eines der Häuser aus dem Battletech-Universum, das fände ich ziemlich cool. Mit den ganzen Mechs und der Idee, dass man die dementsprechend ausrüsten kann für Credits, die man sich halt irgendwie erspielen muss. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
Das wäre doch eigentlich im Prinzip das MechBorg von letztem Mal, oder?
Ja, geht schon sehr in die Richtung, aber mein Problem ist halt, muss für mich im Battletech-Universum auch sein.
Ja, ja, klar.
Also es kann nicht irgendein Universum sein, es muss zwingend das Battletech-Universum mit den anziehenden Mechs sein aus der Battletech-Hochzeit. Das ist halt das. Ohne das geht's halt für mich nicht, weil ich als Kind einfach die Bücher gelesen habe und das fand ich schon. Das war auch mein einziger Kontakt, bis auf die Computerspiele, mit dem Battletech-Universum bis dahin. Vielleicht reicht's mir auch, wenn wir mal, wenn ich mal das Tabletop spiele. Aber ich glaube, könnte es mir gut vorstellen. Aber so richtig hundertprozentig stecke ich nicht drin. Da hätte ich lieber was von Firefly oder einen zu den anderen ausprobiert. Aber das wäre auf jeden Fall auch noch meiner Liste von, wenn es das gäbe, ein neues, modernes, dann würde ich damit einsteigen. Aber jetzt so ein altes, da stelle ich mir halt das auch sehr tabellenlastig so vor, wie es bei den Tabletops ist. Und das wäre mir, glaube ich, zu viel. Ich glaube, es müsste schon, ich fand bei Rollenspielen immer gut, wenn sie etwas ja nicht ganz so sehr in die Tiefe gehen, was die Tabellenmechaniken angeht. Also da fand ich unser Dune Tabletop ziemlich cool. Das ist ja nach dem W20-System, oder wie hieß das?
2W20.
Geregelt gewesen, und das fand ich, da gab es ja nicht so viele Eigenschaften oder Tabellen oder sonstige Regeln, an denen man sich halten musste, sondern es war relativ frei. Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Fände ich bei einem Battletech-RPG, wäre halt die Gefahr da, dass aufgrund des vorliegenden Quellenmaterials sehr stark in so Tabellen lastig wird, und dann wird es der Excel-Schlacht, und das stelle ich mir dann langweilig vor. Deswegen ein neues Battletech-RPG, das fände ich gut. Aber ich habe die alten auch nicht gespielt, also will ich jetzt nicht sagen, dass die schlecht werden oder wie auch immer. Ich habe es nur gesehen, dass es welche gibt und dass sie halt etwas älter sind, und dachte mir, okay, wenn sie von den Regeln genauso her sind wie das Tabletop-Spiel, dann ja, dann wird's schwierig. Und was ich noch als letztes auf meiner Liste hatte, wäre ein DuckTales-Universum Dungeon Crawler. Ob das jetzt Darkwing Duck ist oder Chip and Chap oder DuckTales selber, weil ich hatte in meinem Kopf dann immer diese alten Nintendo-Spiele von Chip and Chap, das fürs Nintendo, oder DuckTales fürs Nintendo. Das war ein klassischer Side-Scroller, und das könnte man auch super als Dungeon-Crawler, glaube ich, umsetzen. Das fände ich ganz cool. Das ist vielleicht weniger Rollenspiel, aber
ja, als Brettspiel könnte ich es mir gut vorstellen, ja.
Das wäre schon cool.
Brettspiel fände ich schwierig.
Also Tabletop, ein Entenhausen-Tabletop.
Ein Entenhausen-Tabletop, okay. Ja gut, da bin ich dabei.
Ja.
Aber nur, wenn es dann auch die Quarach-Bumm-Ente gibt.
Ja klar, die gibt's natürlich schon auch.
/ Dingsbumstuck, ich glaube, den Namen haben sie sogar mal geändert während dem deutschen Run davon.
Ja, weil es hat, ich mochte die Nintendo-Spiele, die fand ich großartig. Wo man halt irgendwie mit Kisten nach Gegnern werfen konnte oder irgendwie mit so einem Dagobert musste mit seinem Stock dann so, mit so einem Pogo-Stock hüpfen und dann die Dinger töten. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, die er einsetzen kann, um die Gegner auszuschalten. Und das ist alles recht comichaft, auch der Look ist comichaft und das finde ich sehr. Das würde mich mal reizen, weil es mal was anderes da ist als das klassische Dungeon Crawlen.
Ja, aber so vom Konzept her als quasi wie ein Dungeon Crawl angelegt, glaube ich, würde schon gut funktionieren, gerade wenn du halt sozusagen keine verschiedenen Klassen in dem Sinne hast, die dann noch verschiedene Level haben können oder so, sondern einfach du nimmst die und die Charaktere mit und machst da halt so einzelne Missionen in Anführung.
Und die Schwierigkeit kommt ja dann aus der Kombination heraus mit dem Gelände, mit dem Terrain, das du hast. Weil dann halt irgendwelche Fallgruben sind oder sonstige Sachen, die du überwinden musst.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen. Und dass man dann halt auch nur gewinnt, wenn man dann Synergien nutzen kann, weil halt die Figuren mit ihren Fähigkeiten zusammenarbeiten. Mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten.
Oder weil die Trick und Track hast, die als Trio agieren können oder so.
Ja, schon.
Ja. Okay. Sehr schön.
Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe noch eins auf meiner Liste.
Oh, lass hören.
Und zwar, da würde mich aber interessieren, weil ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es mir noch nie genauer angeguckt, ob es das trifft, was ich erwarte. Weil ein Universum, das mich auf jeden Fall reizen würde, weil Star Wars und Stargate gibt es ja alles Mögliche schon. Und es gibt ja auch ein Stargate SG-1 RPG. Das war, glaube ich, auch mal ein Kickstarter.
Mhm.
Da würde mich auch echt interessieren, ob das was taugt und ob es halt das, was ich von Stargate erwarten würde, transportiert. Weil das fände ich halt auch ein cooles Universum, weil neben Firefly ist das halt so eine von meinen all-time favorite Franchises, sage ich jetzt
mal. Okay.
Naja, ich würde sagen, bei Stargate muss auf jeden Fall transportieren. In der Tat. Und die gute alte P90.
Ja. Und halt random, weirde Kultur, wo man wilde Sachen lösen muss.
Ich habe die Serie nie gesehen. Ist das eine Bildungslücke? Muss man das gesehen haben?
Sie stellenweise, glaube ich, nicht so gut gealtert.
Es gibt eine Trockenphase zwischen Staffel 3 und 5 und, oder 3 und 6, aber davor und danach, finde ich, kann man es schon gucken. Ah. Und Richard Dean Anderson spielt mit, also es ist ein Must-Watch.
Okay. Also Staffel 1 bis 2,5 sagst du, sind gut.
Die kann man gucken und dann ab Staffel 6, glaube ich, bitte.
Alles klar.
Zwischendrin ist dann arg viel so Füllermaterial, glaube ich. Aber wenn du wirklich mal gucken willst, kann ich das auch noch mal genauer nachgeben.
Okay.
Das war, glaube ich, auch noch so 24 Folgen pro Staffel, oder? Das war noch damals.
Ja, also das ist richtig lang, wenn man alles gucken will.
Da hat man noch was rausgehauen hier als Producer oder Verantwortlicher für so Serien. Hat man nicht mit 6 Folgen pro Staffel und dann teilen wir das noch 2-mal oder so.
Also Stargate SG-1 ist das, was man gucken will, sagst du.
Also das ist die OG-Serie, wie man so schön im modernen Sprech sagt.
Okay. Ja, hier, guck mal, gibt's drauf Prime. Kann man mal rein. Also gut. Okay, gut. Dann, glaube ich, sind wir für heute am Ende angekommen, oder? Ich höre keinen Widerspruch.
Ja.
Sehr schön.
Ich glaube, wir haben auch tatsächlich mehr als genug gefunden, was wir gerne spielen würden.
Ja, ich glaube auch. Ja, ja.
Ja, um nicht die Hörer, aber zumindest uns zu beschäftigen für nächsten Jahr.
Richtig. Sehr schön.
Ich hätte es jetzt umgedreht. Ich hätte gesagt, so, liebe Hörer, wenn ihr wollt, könnt ihr gern eines der Spiele entwickeln und uns zum Playtesting zur Verfügung stellen.
Oh ja, und uns Bescheid sagen. Ja.
Oder falls ihr da ein System kennt, was dem schon nahe kommt, wie gesagt, sagt uns Bescheid. Wir machen dann in so 3 Jahren ungefähr ein Actual Play davon oder so.
Ja. Oh, das wäre mal was, ja.
Man müsste ja einfach nichts versprechen. Das wäre ja auch mal schön.
Ja.
Wie weit seid ihr denn mit euren Projekten zum 8. August?
Was oder? Für ein Projekt?
Ja, genau. Liebe Hörer, wir danken euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
Und habt ihr eure Matchbox-Auto schon gekauft?
Ja, ich hab nach einem gesucht, wo ich letztens einkaufen war, aber die haben mir nicht gefallen. Aber so oder so, wir wünschen euch auf jeden Fall auch im nächsten Monat viel, viel Spaß beim Hobby und vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und ja, macht's gut. Wir waren der
Johannes,
der Martin,
der Marc
und ich, der Ferdi. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Sehr schön.
Abgeschnitten, abgewischt.
Ja, ja. Kommt nichts Gutes rum jetzt. Also, ich stoppe meine Aufnahme. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten. Besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.